Wir haben ja mal irgendwann in diesem Jahr eine Predigtreihe begonnen. Predigtreihe heißt, das sind so Predigten, die aufeinander folgen und miteinander zu tun haben. Nicht unbedingt thematisch dieses Mal, sondern es ist der Philipperbrief, ein Brief im Neuen Testament, also in der zweiten Hälfte der Bibel. Und diesen Brief hat Paulus, der berühmte, bekannte Apostel Paulus, an die Gemeinde in Philippi geschrieben. Er selber hat diese Gemeinde gegründet und dann einige Jahre später diesen Brief geschrieben. Und wir hatten schon, das können wir mal eben auch anmachen, 4 Predigten hatten wir schon. Nochmal kurz zur Erinnerung. Also die erste Predigt, das war Kapitel 1, 3 bis 11. Also ihr müsst euch nicht groß erinnern, aber ich will nur mal, dass wir ein bisschen den Faden noch haben. Da ging es um gute Gemeinschaft, Merkmale guter Gemeinschaft. Dann hatten wir eine zweite Predigt. Wenn es dem Evangelium gut geht, freue ich mich. Paulus, seine Leidenschaft für das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Dann eine dritte Predigt. Ich würde gerne sterben, um bei Christus zu sein. Was hatte Paulus für eine Liebe und Sehnsucht nach Jesus? Aber er sagte, wenn es aber nötig ist, noch hier irgendwas zu tun auf dieser Welt, dann bleibe ich halt noch. Und dann die vierte Predigt vor 2, 3 Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, ein vom Evangelium geprägtes Leben führen. Das war also die letzte Predigt, Philipperbrief. Und für heute haben wir den Text Kapitel 2, 1 bis 4. Haben jetzt mal nicht da vorne dran. Wenn jemand eine Bibel hat, lest mit. Da schreibt der Paulus dann weiter. Nun ist doch bei euch Ermutigung durch Christus und Trost durch die Liebe und Gemeinschaft des Geistes oder vielleicht auch im Heiligen Geist, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Macht meine Freude dadurch voll, dass ihr auch eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das ist die Luther-Übersetzung, ich habe zum Teil dann auch andere Begriffe. Ich dachte, ich schreibe mal die Überschrift drüber, eine schöne Gemeinde, könnte auch sagen, auch eine gute, eine wertvolle, wie auch immer, aber vielleicht passt das ganz gut. Eine schöne Gemeinde, was ist eine schöne Gemeinde? Das wäre jetzt bestimmt mal eine super Umfrage, wenn jemand da mal so hier reinflitzt, interviewt, was verstehst du unter einer schönen Gemeinde? Was ist für dich eine Gemeinde, zu der du gerne gehörst und in die du gerne gehst? Was ist eine schöne Gemeinde? Ich glaube, die wenigsten, wahrscheinlich niemand wird sagen, eine schöne Gemeinde, das ist ein schöner Gemeindebau, Gemeindehausbau. Ich glaube, das haben wir alle mal irgendwann gelernt, das wissen wir alle. Und wer da irgendwo in die Richtung denkt, der greift ins Leere. Eine schöne Gemeinde ist nicht gleichzusetzen mit einem schönen Gemeindehaus. Ein schönes Gemeindehaus ist ja nur ein hilfreicher Rahmen, der etwas helfen kann, Gemeindeleben auch zu praktizieren. Mehr nicht. Eine Hülse, die irgendwann verfault, aber das Eigentliche nicht angreifen kann. Denn Gemeinde ist ja eine geistliche Wirklichkeit, und ist die Gemeinschaft der Gläubigen und die Verbindung mit ihrem Herrn Jesus Christus. Wenn Paulus eine schöne Gemeinde kennzeichnet, er macht das übrigens in jedem Brief, dann erwähnt er immer gewisse Eigenschaften, gewisse Kriterien. Das ist eine kleine Auswahl aus einer ganzen Fülle. Und hier diesen Leuten in Philippi, den Gläubigen dort, schreibt er sozusagen, ist nun bei euch, das ist irgendwie so fast rhetorisch, er will damit sagen, zum Glück habt ihr, das steckt eigentlich dahinter. In Vers 1, zum Glück ist das bei euch vorhanden. Das macht euch schön, wertvoll und das zieht Menschen an. Dadurch seid ihr ein Wohlgeruch Christi. Dadurch habt ihr eine Ausstrahlung. Dadurch seid ihr ein Segen für andere Menschen. Und macht deutlich, wenn es um eine schöne Gemeinde geht, wenn es um gewisse Eigenschaften und Merkmale geht, dann ist das ja gar nicht für die schöne Gemeinde, sondern dann geht es für Menschen außerhalb der Gemeinde um Leben und Tod. Es geht für Menschen außerhalb der Gemeinde um Leben und Tod. Denn Paulus schreibt an einer anderen Stelle, ihr seid ein Wohlgeruch Christi, den einen zum Leben, weil sie dadurch zum Leben finden. Ein guter Geruch zieht an. Und wenn am Ende dieser Adresse Christus steht, kommen Menschen zum Glauben. Johannes schreibt mal in der Offenbarung, dass sogar Leute, die ganz feindselig waren, in eure Gemeinde kommen werden, in die Gemeinde Philippi, und sie werden dort Christus anbeten, weil sie die Liebe erkennen. Aber wie können sie die Liebe Christi erkennen? Nur an der Liebe untereinander. Also schöne Gemeinde mit einem guten Wohlgeruch, der Geruch Christi ist sehr stark, ist nicht für die schöne Gemeinde da. Kann auch gar nicht gefühlt werden oder bestaunt werden, sondern ist für die Menschen da, die außerhalb der Gemeinde sind. Und da geht es um Tod und Leben. Ja, die Elemente, die hier Paulus nennt, da steht mal Ermutigung, Lutherbibel Ermahnung in Christus. Das Wort meint vor allem auch Ermutigung. Das Wort Paraklet, Bezeichnung für den Heiligen Geist als der Tröster, steckt hinter diesem griechischen Wort. Und das ist ein Element, was bei den Philippern ganz stark da war. Und was eine Gemeinde zu einer schönen Gemeinde macht mit einem Wohlgeruch für Menschen außerhalb, um die es gehen darf. Und das ist was Tolles, wenn man in die Gemeinde kommt und sie ermutigt wieder verlässt. Das ist was Großartiges, wo man nicht niedergebügelt wird, sondern wo man einfach im Glauben gestärkt und ermutigt wieder nach Hause geht. Es könnte sein, dass jeder drin sitzt und sagt, ja, genau das möchte ich haben. Aber niemand sitzt hier und niemand sitzt da. Wir sitzen alle miteinander auf der gleichen Bank. Das heißt, wir alle sind herausgefordert, uns zu ermutigen. Wir alle sind herausgefordert, nicht in erster Linie zu fragen, was bringt mir der Gottesdienst, sondern was bringe ich dem Gottesdienst? Und dann werden wir staunen, was der Gottesdienst mir bringt. Also wir alle sind herausgefordert, nicht zu fragen, was bringt mir heute der Gottesdienst, sondern was bringe ich dem Gottesdienst? Und wir werden staunen, was der Gottesdienst mir bringt. Denn Gott beschenkt uns alle mit vielen guten Dingen für den anderen, um uns zu ermutigen, um uns zu segnen, um uns für den Alltag zu stärken. Wie viele Geschwister kommen aus schwierigen Familiensituationen und sie brauchen Ermutigung? Wie viele haben Stress am Arbeitsplatz und sie brauchen Ermutigung? Wie viele haben einen Trauerfall und schwierige Situationen und Tage hinter sich und sie brauchen Ermutigung? Nun meint hier unser Text nicht einfach nur Kopf hoch, sondern es heißt ja, ist nun bei euch Ermahnung in Christus oder ist Ermutigung in Christus, dann kommt irgendwo der Glaube an Jesus auch mit dazu. Dass ich den anderen so ermutige, dass ihm Jesus größer wird. Dass er dann gar nicht auf mich schaut, den Ermutiger, sondern auf den wahren Ermutiger, auf Christus. Das ist eine gute Ermutigung, die nicht im Sand verläuft. Die sich nicht im Dunst wieder gleich auflöst, sondern die Halt gibt, auch wenn ich nach Hause gehe. Ich habe Christus neu gesehen. Jesus ist mir neu vor Augen gemalt worden. Mir hat jemand neu gesagt, du, aber Jesus kann. Ne? Mir hat jemand ganz neu gesagt, bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und er hat dich trotzdem lieb. Und er wird für dich sorgen. Und er ist bei dir an jedem Tag und so weiter. Also eine schöne Gemeinde. Dazu gehört Ermutigung, auch ein Stück Ermahnung, wenn jemand einen falschen Weg geht, damit er sich nicht verläuft. Und dazu braucht man offene Augen, ein offenes Herz und die Nähe Jesu Christi, um von Christus her zu ermutigen. Und ein weiteres, Trost und Zuspruch, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Ich will auch nicht zu viel dazu sagen. Zu einer schönen Gemeinde gehört auch, dass man getröstet wird, dass man einen Zuspruch bekommt. Das ist ja ein wenig schon bei der Ermutigung mit drin gewesen. Und es heißt hier, ist Trost der Liebe. Der Satz lässt offen, ist jetzt die Liebe Gottes gemeint? Ist unsere Liebe gemeint? Und es ist bewusst offen gelassen, weil sich das bei gläubigen Menschen verbindet und miteinander verankert. Ist Trost der Liebe, ist Zuspruch der Liebe. Das heißt einfach mal, es kommt aus einem Herzen voller Anteilnahme. Da kommt jemand selber aus der Begegnung mit Gott, aus der Liebe Gottes heraus und spricht von dort her dem anderen Trost, Ermutigung zu. Es ist ein Unterschied, ob man einfach so per forma jemanden tröstet. Man kann eine Trauerkarte schreiben, die man einfach so per forma schreibt. Oder ob da Liebe dahinter steckt, das merkt man meistens. Und von seiner Gemeinde, damit sie schön ist, möchte Gott, dass das aus der Liebe heraus geschieht. Ist Gemeinschaft des Geistes. Da merkt man auch irgendwo, die Philippa, die hatten jetzt nicht nur eine Gemeinschaft, dass sie am Main miteinander wandern gehen. Das ist auch gut. Ne? Oder dass sie am Ende mal eine Tasse Kaffee nach dem Gottesdienst miteinander trinken. Sondern Gemeinschaft des Geistes meint ja auch, man teilt sich mit. Wie geht es mir im Glauben? Was habe ich mit Jesus erlebt? Was hat der Heilige Geist in meinem Leben verändert und bewirkt? Wir sind alle als Heiden zum Glauben gekommen. Niemand ist als Kind Gottes geboren worden. Niemand von uns. Und wir haben alle unsere Eigenschaften, unsere Wesenszüge bekommen. Und mit Jesus leben heißt, dass Gott uns verändert und verändern muss. Und da ist der Heilige Geist am Wirken. Und wenn man da mal davon erzählen kann und Gemeinschaft hat mit anderen, die vielleicht sagen, du, so ist mir das auch ergangen. Oder wie hast du deinen Neid überwunden? Wie hast du deinen Zorn überwunden? Wie kriegst du das hin, allen in gleicher Weise freundlich zu begegnen? Und man fängt an, davon zu erzählen und zu berichten. Und hat auf einmal Gemeinschaft des Geistes und vielleicht betet man dann noch miteinander. Das kann in der Gemeinde so sein, das kann man auch in der Familie erleben. Ne? Wenn in der Familie mehrere Leute gläubig sind, wir haben gestern Geburtstag gefeiert, dann ist das irgendwie unheimlich toll, abends nochmal miteinander eine Gebetsgemeinschaft zu haben. Ne? Sich nochmal ein bisschen zu unterhalten, über einen Predigtext zum Beispiel, damit der Pastor Ideen bekommt. Und sich ein bisschen zu unterhalten, darüber zu reden, sich auszutauschen und miteinander zu beten. Und man hat auf einmal noch eine andere Gemeinschaft als die beim Kaffeetrinken, die auch wichtig ist. Und man spürt ein bisschen, es ist die Gemeinschaft des Geistes. Und wo das gegeben ist, dann ist es ein Schatz, den man auch leben sollte. Wo das nicht möglich ist, hat Gott auch andere Wege. Aber als Gemeinde macht das Gemeinde schön, Gemeinschaft des Geistes, Mitgefühl, sogar eigentlich der Begriff tiefes Mitgefühl, Erbarmen oder eben Barmherzigkeit. Eine schöne Gemeinde, man könnte noch 10 Dinge anführen und ich glaube, jeder von uns würde sagen, wow, wenn hier Ermutigung ist und ich jemanden auch noch ermutigen darf, wenn hier aus der Liebe heraus eine Stärkung geschieht, ein Trost, ein Zuspruch, wenn hier Menschen sind, wenn ich denen von meiner Not berichte, die wirklich Anteil nehmen und ich spüre das denen ab, aber ich selber auch bei anderen dabei bin, nah in ihrem Herzen und wenn hier barmherzig miteinander umgegangen wird, das ist eine schöne Gemeinde, da möchte ich dazugehören. Und gerade auch dieser Begriff Barmherzigkeit und Erbarmen, Wenn es im Gottesdienst und in der Gemeinde keine Barmherzigkeit gibt, dann haben die Leute hier vorne Angst, ne? Weil sie sich auf dem Prüfstand fühlen. Weil sie denken, da sitzen 10 Leute, die ziehen immer die Noten raus. Eine 1, eine 2, eine 3, heute mal eine 4, nächstes Mal eine 5, dann mal eine 1. Wenn keine Barmherzigkeit da ist, dann wird es ein Stück Kühlschrank. Dann gibt es Verunsicherung. Und da steht mehr auf dem Spiel, als man denkt. Das macht eine Gemeinde kaputt. Wirklich kaputt. Auf Dauer. Deswegen ist Barmherzigkeit das A und O. Und ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man selber die Barmherzigkeit Gottes erlebt hat und in den Spiegel schaut und selber merkt, wie oft man hier versagt und da unvollkommen ist und da einen Fehler hat und wieder den gleichen Fehler hat und Gott ist immer noch barmherzig und er ist immer noch treu. Wie kann das angehen, dass man anderen gegenüber ohne Barmherzigkeit ist und ohne Erbarmen? Wie kann das angehen? Jesus sagt auch, wie kann das angehen? Ne? Und erzählt Petrus diese Geschichte vom Schalksknecht. Eine schöne Gemeinde. Paulus fährt aber in Vers 2 noch fort und hat noch etwas ganz Wichtiges. Er sagt, aber das alles scheint bei euch da zu sein. Es ist immer im Wachsen, es ist wie Porzellan. Achtet darauf, zerschlagt es nicht. Und dann sagt er, und dann macht noch meine Freude voll, vollkommen voll, indem ihr eines Sinnes seid, also diese Dinge hier, also eine gleiche Gesinnung habt, gleiche Liebe und ein gemeinsames Ziel. Also schöne Gemeinde, boah, sie ist da und Paulus möchte noch einen draufsetzen und sagen, ja, das ist super und ich finde das so toll, dass bei euch diese Dinge da sind, aber meine Freude ist noch nicht ganz vollkommen. Sie ist dann vollkommen, wenn ihr auch in einer Einmütigkeit eines Sinnes zusammen seid und unterwegs seid im Glauben an Jesus Christus. Und im Philipperbrief kämpft Paulus um diese Einmütigkeit, um diese Einheit auch der Gemeinde. Also er muss da wirklich kämpfen, weil da sieht er wirklich eine Gefahr. Er muss zum Beispiel mal 2 Namen nennen, ne? In Kapitel 4, da sagt er, Syntyche und Evodia, ne, wie immer das auch übersetzt wird, die ermahne ich. Die waren früher so einheitlich verbunden. Gemeinsam haben sie Jesus gedient. Gemeinsam haben sich an Jesus gefreut. Sie werden Gebetsgemeinschaft gehabt haben. Sie haben die gleiche Liebe, die gleiche Gesinnung, das gleiche Ziel gehabt. Und jetzt irgendwo ist das auseinander. Und er nennt die sogar bei Namen. Amadeus, zum Glück schreibt Paulus uns keinen Brief, ne? Wo noch Namen drin stehen, stehe ich auch noch drin. Ne? Wer weiß. Ne? Er nennt die wirklich, das ist ja eigentlich unverschämt, ne? Und allerhand. Ne? Das ist ja sogar gegen Datenschutz 2019. Ne? Deutschland, ganz oben an. Der nennt 2 Namen, also da muss es ihm ja wirklich derart brennen, wenn es um das Thema Einheit geht, eines Sinnes sein, ein Ziel haben, mit dem gleichen trächtig sein, dass er sogar 2 Namen nennt und da so ein Risiko eingeht. Weil Paulus weiß, damit steht und fällt es. Jesus sagt ja mal, wenn ein Haus mit sich uneins ist, wie kann es bestehen? Wenn ein Land mit sich uneins ist, wie kann es bestehen? Wenn ein Angriff kommt, es ist unmöglich. Und das, was hier für Gemeinde gilt, es kann ja sein, dass manche Leute unter uns mit Gemeinde nicht so viel am Hut haben. Das kann sein, ne? Muss man nicht. Es gilt auch für Familie. Und wenn jemand Chef am Arbeitsplatz ist, das gilt überall, wo Menschen zusammengehören. Dass die Einmütigkeit, die Einheit wesentlich ist. Jesus betet dafür im hohen priesterlichen Gebet. Paulus schreibt in fast allen Briefen davon. Und wir sind aufgefordert, herausgefordert, Einheit zu entdecken in Jesus Christus und Einheit zu leben. Das ist keine Gleichmacherei. Dass alle den gleichen Geschmack haben. Darum geht es gar nicht. Wir sind ja völlig verschieden. Das darf auch so bleiben. Aber es geht darum, dass wir ein Ziel haben. Unser Ziel ist Jesus. Und unser Ziel ist seine Ehre. Und unser Ziel ist, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und unser Ziel ist, dass er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Also Einheit, weil wir ein Ziel haben, auf das wir zugehen. So meint es das griechische Wort auch. Und Einheit gegeben, weil wir einem Herrn gehören, der uns lieb hat, der sein Blut für uns vergossen hat und der uns zusammengestellt hat. Wir hatten in meiner Heimat immer so, in meiner Kindheit gab es einen Pastor oder Prediger, der hat immer so auch Trauungen gehalten und der hat in jeder Trauung, allmählich mache ich das ja auch schon, immer so davon gesprochen zu dem Ehepaar, also wenn ihr jetzt in die Ehe startet, ist es wie eine Zugreise oder wie eine Reise und man kann ja in unterschiedlichen Klassen reisen, ja, also eure gemeinsame Lebensfahrt. Und er sagt also, die vierte Klasse, in der man reisen kann, ist, wenn man gegeneinander unterwegs ist. Und viele Eheleute reisen vierte Klasse, ne? Gegeneinander. Immer wieder irgendwo gegeneinander. Was für Energien gehen da verloren, ne? Schade. Und auch in der Gemeinde kann es manchmal zur vierten Klasse kommen. Und dann sagt er, es gibt auch eine Reise mit dritter Klasse. Und dritte Klasse ist nebeneinander. Auch nicht sonderlich prickelnd und berauschend, aber man hat sich irgendwie so eingespielt und arrangiert und man lebt da irgendwo so nebeneinander, kein großer Streit, aber letztendlich doch eine gewisse Gleichgültigkeit. Niemand weiß etwas vom anderen, man teilt sich das nicht mehr von Herzen mit und man reist dritte Klasse durchs Leben als Ehepaar oder als Gemeinde ja so dahin. Das ist so eine Art, da hat man so eine Art Friedhofsfreundlichkeit. Schönes Wort? Also Friedhofsfreundlichkeit. Kann auch in einer Gemeinde so kommen. Ne? Boah, plätschert so dahin. Ne? Passiert nichts Berauschendes. Man versucht irgendwo jeden Krach zu vermeiden, klar. Aber es ist im Grunde genommen eine Friedhofsfreundlichkeit. Aber keine schöne Gemeinde. Ne? Und Paulus kämpft darum. Hatte ich schon zweite Klasse? Nee, genau. Das wollte er auch noch wissen. Ne? Also zweite Klasse ist, da reist man füreinander. Ne? Könnte auch die erste sein. Ne? Aber es, so hat er es gehabt. Füreinander. Ne? Da ist man wirklich füreinander besorgt. Ne? Und schaut nicht nur auf das, was einem selber gut tut. Und erste Klasse ist miteinander. Hätte auch umgekehrt sein können. Ne? Aber er hat gedacht, Mensch, füreinander, das kann auch die Diakonie machen. Ist wichtig und der Tankwart kann auch für mich was machen, aber dieses Miteinander bezeichnet noch mehr auch die enge Verbundenheit mit einem Ziel, einer Gesinnung unterwegs sein. Das ist ein großer Schatz, da ist eine große Abwehrkraft gegen Anfälligkeiten drin und danach strebt Paulus, das wünscht er der Gemeinde und wo Menschen zusammen sind, ist das wesentlich. In Vers 3 geht Paulus auf zwei Punkte ein, wo er sagt, so nicht, ne? Wo er sagt, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen. Also er hat das schon gemerkt dort, wir sind alle Menschen und der alte Adam bleibt so lange, wie wir leben. Und wenn der stark wird, dann kommen auch Kräfte zum Tragen, die das eigentlich zerstören. Ne? Ich nenne das mal Selbstsucht und Ehrsucht. Es ist eine schöne Gemeinde. Da sind so viele tolle Sachen. Und man könnte sagen, durch so wenigem kann das ganze Ding vergiftet werden. Ne? Nämlich, wenn die Selbstsucht herrscht und wenn die Ehrsucht herrscht. Aber das denke ich mir jetzt nicht aus, das schreibt Paulus. Ne? Nicht, dass ihr schon wieder denkt, jetzt will er wieder sagen, wir sollen nicht so viel beim Ich bleiben. Das Ich ist schon wichtig, aber wenn das Ich in der Mitte steht und dominiert, und da ist tatsächlich immer wieder in der Bibel davon die Rede, dann wird das Ich zu einer Giftschleuder und zerstört schöne Gemeinde. Selbstsucht ist dann wirklich dieses, dass ich auf meine Kosten komme. Ne? Dass bei allem immer ich mich im Blick habe. Gefällt es mir? Passt es mir? Ist es auch genau so, wie ich es mal irgendwann irgendwie gelernt habe und habe nie nachgeschaut, ob es auch mal ein bisschen anders sein könnte? Und so fort. Ich-Sucht hat ganz, auch der Ich-Süchtige kann immer nur von Christus reden, aber von seinem Christus. Und deswegen ist es schon wieder Ich-Sucht. Der Ich-Süchtige kann, und da muss ich auch einen Pastor fragen, kann immer von Gemeinde reden, aber von seiner Vorstellung von Gemeinde. Und dann ist es wieder Ich-Sucht. Und das kann sehr fromm sein und mit Bibelfersen bekleistert sein. Und es ist am Ende Ich-Sucht. Dass ich eben auf das fixiert bin, was ich will, auf das fixiert bin, was mir gefällt und ob es mir passt. Und das zerstört, es ist keine Kleinigkeit, das zerstört tatsächlich Gemeinde. Christus will die Mitte sein, und wenn unser Selbst, unser Ich die Mitte ist, dann zieht Kälte ein und lauter Egoisten sitzen nebeneinander. Oder auch Ehrsucht, da geht es darum, ich möchte bedeutsam sein. Wir sind, glaube ich, eine Gemeinde, die nicht zu viel lobt. Und von meiner Erziehung her habe ich das auch nicht zu doll gelernt, muss ich zugeben. Dass wenn jemand was gemacht hat, dass man wirklich sagt, Mensch, gut, danke sage ich schon, aber dass man da auch mal mehr lobt. Ich glaube, da können wir als Gemeinde sicher auch lernen, ne? Wirklich zu sehen, Mensch, was hat der andere getan, sich zu bedanken, auch mal zu loben, hast du prima gemacht, deswegen wird niemand hochmütig. Ne? Aber etwas anderes ist halt Ehrsucht. Ne? Das trägt jemand im eigenen Herzen und er lebt von dem, dass andere es merken, dass andere merken, was er tut, dass andere es honorieren. Das ist die Quelle seiner Kraft. Und da liegt das Problem. Ne? Die Quelle der Kraft zum Dienen muss und möchte Jesus alleine sein. Und wenn man dann gelobt wird, ist toll. Aber wenn das Lob zur Quelle meiner Kraft und Motivation wird, dann ist es Ehrsucht. Und dann werde ich zum Spielball der Launen der Menschen. Dann bin ich vielleicht immer frustriert, war nicht genug und zerstöre die schöne Gemeinde. In der Gemeinde ist es so, dass selbst wenn jemand Ältester wird, Petrus schreibt, nicht als Herren der Gemeinde, sondern als Diener, als Knechte der Gemeinde. Das heißt, wenn sogar jemand eine Leitungsaufgabe hat, ist er nicht Herrscher, sondern Diener. Jemand, der sich drunter stellt, jemand, der mitträgt, mitleidet, aber niemals jemand, der von oben regiert. Vers 3, und da merkt er ja auch, wir kommen mehr zum Ende. Ne? Also er sagt, tut nichts aus Selbstsucht oder aus Ehrsucht. Dann setzt er dieses Sondern entgegen. Was kann man denn dem entgegensetzen? Und was entspricht dieser gleichen Gesinnung? Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Also ich würde sagen, wenn wir das in unseren Familien leben würden, was wären das für schöne Familien? Und ich würde sagen, wenn wir das in unseren Gemeinden leben würden, weltweit, was wären das für schöne Gemeinden? Und welch ein Wohlgeruch Christi, der hier zum Tragen kommt, weil er selber Diener geworden ist und es seiner Gesinnung entspricht. Was wären das für schöne Gemeinden? Und wie viele Menschen würden vielleicht Leben finden? Weil sie wie die Biene kommen zum Honig oder zur Blüte. Schwärmerisch, stimmt's? Manche denken vielleicht auch, nur weil man über einen roten Elefanten predigt, hat man auch keinen roten Elefanten, wenn man nach Hause geht. Das ist die Herausforderung eines jeden Einzelnen. Das kann niemand für einen anderen erledigen. Das selber vor Christus zu erkennen und das selber dann auch zu leben und im Kleinen anzufangen, in der Kraft Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist auch nichts Krankes. Ich weiß, in der Welt würde man sagen, das ist krank. Ich wiederhole mich, denke an dich, dass du nicht zu kurz kommst. Immer dieses gedemütige Demütsgefasel in der Bibel. Aber das steht nun mal in der Bibel drin und Demut kommt von Jesus her, der selber sagt, ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Und Demut heißt, ich kann mich drunter stellen. Das heißt nicht, dass man fünf gerade sein lässt, darum geht es nicht. Sondern ich kann mich drunter stellen, ich kann dienen, ich möchte ein Segen für den anderen sein. Ich möchte nicht zuerst fragen, was kommt mir entgegen, sondern was kann ich dem anderen schenken. Und wir werden dadurch nicht leer werden, weil Christus die Quelle ist. Aber trotzdem zum Schluss die Frage, geht das? Wie geht das? Wir haben als Gemeinde, also ich bin seit 2008 hier, ich würde sagen, so 10, 15 Predigten ging es bestimmt um Liebe untereinander, um all diese Dinge. Und die Frage ist, ja, tut sich was dadurch in meinem Leben? Oder ist es eine schöne Rede? Das ist ja generell die Frage, ne? Und deswegen kommt Vers 5 auch dazu, und das ist das Geheimnis. Da habt ihr das Geheimnis, ne? Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Also wenn Paulus diese Dinge aufgeführt hat von der schönen Gemeinde, dann sind das alles Dinge, die entsprechen Jesus Christus. So ist Jesus. So ist Jesus. Das ist das Evangelium. Und ab Vers 5 wird das dann ja auch geschildert. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und so weiter. Hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also alles das, was wir gesehen haben, das ist die Gesinnung von Jesus. Und nun sagt Paulus, und wenn ihr mit diesem Jesus Gemeinschaft habt, dann färbt das ab. Es ist keine Moral, sondern es ist eine Frage meiner Beziehung zu Jesus Christus. Guter Umgang, sowie auch schlechter Umgang, färbt ab. Wenn ich eng mit Jesus verbunden bin, wenn Jesus mein Leben prägen kann, wenn ich nah an seinem Herzen bin, dann werden diese Dinge abfärben. Dann werde ich jemand sagen, Mensch, ich erfahre bei Jesus Ermutigung für mein Leben, für den Alltag, für den nächsten Tag. Und ich möchte andere auch ermutigen. Und der Geist gibt mir die Kraft. Ich erfahre bei Jesus, wie barmherzig er ist. Ich erfahre bei Jesus, dass er nicht von oben runter herrschen muss, sondern sich sogar in Demut dienend drunter stellen kann. Und das möchte ich bei denen, die er erlöst hat und die er unendlich liebt, möchte ich das auch tun. Es ist eine Frage meiner Gemeinschaft, meiner Beziehung zu Jesus Christus. Also, ob eine Gemeinde schön ist und eine göttliche Qualität hat, hängt von jedem Einzelnen ab, wie er mit Jesus Christus lebt. Davon hängt das ab. Und da möchte uns die Bibel ermutigen und da möchte sie uns stärken, dass wir persönlich und zu Hause und wo immer wir auch sind, nahe bei Jesus sind. Und da wird man auch besondere Zeit mit Jesus verbringen wollen. Ob beim Spaziergang oder im stillen Kämmerlein. Da bleibt man in Zwiesprache mit diesem Herrn. Da wird man immer wieder wegräumen wollen, was zwischen Jesus und mir steht. Und diese Zeit mit ihm immer mehr lieben und mögen. Und deswegen summa summarum, dieser Text ist eigentlich die Ermutigung dahingehend, hey, schau mal, wie dein Verhältnis zu Jesus ist. Achte mal darauf, wie nahe du bei ihm bist. Achte mal auf deine Gemeinschaft mit dem Sohn Gottes und intensiviere es. Oder bitte Gott darum, Herr, sprich neu zu meinem Herzen. Herr, gib mir neu die Freude, Zeit mit dir zu verbringen. Herr, lass mich in deiner Gnade und Liebe leben. Lass mich in deinem Wort zu Hause sein. Entzünde in mir, in meinem Herzen ganz neu die erste Liebe der Hingabe, der Freude, der Leidenschaft für den lebendigen Gott. Das ist eigentlich alles. Das andere, das findet dann seinen Weg. Aber wenn das nicht passiert, kann man auf die anderen Dinge mit dem Hammer drauf rumklopfen. Und zwar 22 Mal und 25 Mal. Der Pfarrer sprach das Amen und sie gingen, wie sie kamen. Es ist so, ne? Es geht um unsere Beziehung zu Jesus Christus. Das wünsche ich mir, weil ich brauche das auch, ganz besonders. Aber das wünsche ich auch dir und bitte dich, nimm es doch von Herzen ernst. Ich bete noch. Herr, wie schnell geraten Dinge in unser Blickfeld und werden riesengroß, prägen uns oder verbittern sogar unser Herz. Und du gerätst immer mehr aus der Sichtweite. Ich bitte dich für mich und für jeden Einzelnen, dass du uns ganz neu groß wärst, dass wir über dich staunen, dass wir deine Gnade ganz neu erkennen, deine Barmherzigkeit und deine Treue. Herr, dass uns dein Wort neu erreichen kann. Dass wir zu Hause nicht irgendwelche Pflichtstunden absitzen, sondern wir wissen, dass wir zu den Füßen des Königs Platz nehmen. Herr, ich bitte für mich und für uns alle, dass dein Geist uns bewegt, verändert und erfüllt. Und ich bitte dich, Herr, dass wir immer mehr eine schöne Gemeinde werden, nicht für uns letztendlich, sondern für Menschen draußen, wo es um Leben und Tod geht. Amen.